Kapitel 3 – Der große Auftrag. Nach Christi Tod hatte Mutlosigkeit die Jünger beinahe überwältigt. Ihr Meister war verworfen, verurteilt und gekreuzigt worden. Die Priester und Obersten hatten gespottet.
Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben.
Alle Hoffnung der Jünger war erloschen. Nacht senkte sich auf ihre Herzen. Oft wiederholten sie die Worte.
Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag. Dass solches geschehen ist.
Einsam und traurigen Herzens gedachten sie seiner Worte. So man das tut am grünen Holz, was will am dürren werden? Mehrmals hatte Jesus versucht, seinen Jüngern die Zukunft zu erörtern, aber sie waren zu gleichgültig gewesen, um über seine Worte nachzudenken. Deshalb war sein Tod für sie überraschend gekommen. Wenn sie später auf das Gewesene zurückblicken und die Folgen ihres Unglaubens erkennen würden, würden sie Kummer darüber empfinden. Nach Christi Kreuzigung glaubten sie nicht, dass er auferstehen werde. Wohl hatte er ihnen deutlich erklärt, dass er am dritten Tage auferstehen werde. Aber vor lauter Verwirrung begriffen sie nicht, was er meinte. Dieses mangelnde Verständnis brachte sie in der Stunde seines Todes in äußerste Hoffnungslosigkeit. Sie waren bitter enttäuscht. Ihr Glaube durchdrang nicht den Schatten, den Satan über ihren Gesichtskreis ausgebreitet hatte. Alles erschien ihnen unklar und geheimnisvoll. Wie viel Kummer wäre ihnen erspart geblieben, hätten sie den Worten des Heilandes geglaubt. Niedergedrückt von Verzweiflung, Schmerz und Hoffnungslosigkeit kamen die Jünger in einem Obergemach zusammen. Aus Furcht, dass das Schicksal ihres geliebten Lehrers auch sie treffen könnte, schlossen und verriegelten sie die Türen. Genau dort erschien ihnen der Heiland nach seiner Auferstehung. 40 Tage lang weilte Christus noch auf der Erde, um die Jünger auf ihr künftiges Werk vorzubereiten und ihnen das zu erklären, was sie bislang nicht hatten begreifen können. Er sprach über die Prophezeiungen, die sein Kommen, seine Verwerfung durch die Juden und seinen Tod betrafen, und zeigte, dass sich diese Voraussagen bis in alle Einzelheiten erfüllt hatten. Die Erfüllung der Prophezeiung, so sagte er ihnen, sollten sie als eine Bestätigung jener Kraft erkennen, die ihr künftiges Wirken begleiten würde. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: Also ist es geschrieben, dass Christus musste leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt werden muss in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Hebt an zu Jerusalem und seid des alles Zeugen. In diesen Tagen, die Christus mit seinen Jüngern verbrachte, machten sie eine neue Erfahrung. Als sie hörten, wie ihr geliebter Meister die Schrift im Lichte des Geschehenen erklärte, festigte sich ihr Glaube an ihm. Nunmehr konnten sie sagen:
Ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin mir gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag.
Ihnen wurde bewusst, welcher Art das Wesen und die Größe ihrer Aufgabe sei, und sie erkannten, dass sie die ihnen anvertrauten Wahrheiten der Welt verkündigen sollten. Die Begebenheiten im Leben Christi, seinen Tod und seine Auferstehung, die prophetischen Hinweise auf die Ereignisse, die Geheimnisse des Erlösungsplanes, die sündenvergebende Macht Jesu, All dieses hatten sie als Zeugen miterlebt und konnten es nun der Welt bekannt machen. Durch Umkehr und durch die Kraft des Heilandes sollten sie das Evangelium des Friedens und des Heils verkündigen. Vor seiner Himmelfahrt erteilte Christus den Jüngern ihren Auftrag. Er beauftragte sie, Vollstrecker seines Testamentes zu sein, indem er der Welt die Schätze des ewigen Lebens vermachte. So etwa sagte er zu ihnen: Ihr seid Zeugen meines Lebens als Opfer für die Welt. Ihr habt mein Bemühen um Israel gesehen. Obwohl mein Volk nicht zu mir kommen wollte, um das Leben zu haben, obwohl die Priester und Obersten nach ihrem Gutdünken mit mir verfuhren, obwohl sie mich verworfen haben, soll ihnen doch noch eine weitere Gelegenheit geboten werden, den Sohn Gottes anzunehmen. Ihr habt miterlebt, dass ich alle, die zu mir kommen und ihre Sünden bekennen, gerne annehme. Wer zu mir kommt, den werde ich in keiner Weise hinausstoßen. Euch, meinen Jüngern, anvertraue ich diese Gnadenbotschaft. Sie soll den Juden wie auch den Heiden gebracht werden. Israel zuerst und dann allen Völkern, Sprachen und Menschen. Alle, die glauben, sollen zu einer Gemeinde zusammengeschlossen werden. Der Auftrag zur Evangeliumsverkündigung ist zugleich die bedeutungsvolle Missionsurkunde des Reiches Christi. Mit allem Ernst sollten die Jünger für alle Menschen zu wirken suchen, indem sie die Einladung der Gnade an sie ergehen lassen. Sie sollten nicht darauf warten, dass die Leute zu ihnen kamen, sondern sollten mit der Botschaft zu ihnen gehen. Die Jünger sollten ihr Werk im Namen Jesu fortführen. Mit jedem Wort und jeder Tat sollten sie die Aufmerksamkeit auf seinen Namen lenken, weil er die lebendige Kraft besitzt, die Sünder zu erretten vermag. Ihr Glaube sollte auf ihn, die Quelle der Gnade und Kraft, gegründet sein. In seinem Namen sollten sie ihre Bitten dem Vater unterbreiten, und sie würden erhört werden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sollten sie taufen. Christi Name sollte ihr Losungswort, das Merkmal ihrer Eigenart, das Band, das sie einigt und die Quelle ihres Erfolges sein. Nichts sollte in Gottes Reich anerkannt werden, das nicht den Namen Christi und Aufschrift trägt. Als Christus seinen Jüngern gebot, in seinem Namen hinauszugehen und alle, die an ihn glauben, zur Gemeinde zu bringen, erläuterte er ihnen die Notwendigkeit, schlicht und einfach zu bleiben. Je weniger Wert sie auf Gepränge und bloßen Schein legen würden, desto größer würde ihr Einfluss zum Guten sein. Sie sollten genauso einfach sprechen wie Christus und ihren Hörern einprägen, was er sie gelehrt hatte. Christus sagte seinen Jüngern nicht, dass ihr Werk leicht sein werde, sondern zeigte ihnen, welch ungeheures Aufgebot an Bösen sich ihnen entgegenstellen würde. Sie müssten kämpfen mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Doch sie sollten nicht auf sich allein gestellt kämpfen. Er versicherte ihnen, dass er bei ihnen sein werde und dass der Schild des Allmächtigen sie decken würde, wenn sie im Glauben vorangehen würden. Er gebot ihnen, tapfer und standhaft zu sein, denn ein Stärkerer als die Engel, der Führer der himmlischen Heerscharen, würde bei ihnen sein. Er traf genaue Vorsorge für die Durchführung ihres Werkes und übernahm selbst die Verantwortung für den Erfolg. Solange sie seinem Wort gehorchen und gemeinsam mit ihm wirken würden, würden sie nicht scheitern können. Er befahl ihnen: Geht zu allen Völkern, geht in die entlegensten Gebiete der bewohnten Welt. Seid gewiss, dass ich auch dort bei euch sein werde. Wirkt im Glauben und Vertrauen. Nie und nimmer werde ich euch verlassen. Allezeit werde ich bei euch sein, euch helfen bei der Erfüllung eurer Aufgaben, euch leiten, trösten, heiligen, unterstützen und befähigen, die Worte zu reden, die die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Reich Gottes lenken. Christi Opfer für die Menschen war vollkommen und vollständig und erfüllt die Voraussetzung für die Versöhnung. Vollendet war das Werk, um dessen Willen er in die Welt gekommen war. Er hatte das Reich eingenommen, hatte es Satan entrissen und war der Erbe aller Dinge geworden. Jetzt war er auf dem Wege zum Thron Gottes, um von den himmlischen Scharen geehrt zu werden. In unumschränkter Vollmacht erteilte er nun seinen Jüngern den Auftrag. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ehe Jesus seine Jünger verließ, verdeutlichte er ihnen noch einmal das Wesen seines Reiches. Er erinnerte sie an das, was er schon früher diesbezüglich gesagt hatte, und erklärte, dass es nicht seine Absicht sei, ein zeitliches Königreich auf dieser Welt aufzurichten. Er sei nicht dazu bestellt, als irdischer König auf Davids Thron zu regieren. Auf die Frage der Jünger:
Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel?
Antwortete er: Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Es war unnötig für sie, weiter in die Zukunft zu blicken, als er es ihnen durch seine Offenbarungen möglich gemacht hatte. Ihre Aufgabe bestand darin, das Evangelium zu verkündigen. Christi sichtbare Gegenwart sollte den Jüngern nun genommen werden. Dafür aber sollte sich ihnen eine neue Kraftquelle erschließen. Der Heilige Geist sollte ihnen in ganzer Fülle gegeben werden, um sie in ihrem Werk zu bekräftigen. Der Heiland sagte: Siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Der Heiland wusste, dass keine Beweisführung, wie vernunftbegründet sie auch sei, harte Herzen erweichen oder den Panzer des Weltsinns und der Selbstsucht sprengen kann. Er wusste, dass seine Jünger die himmlische Zurüstung benötigen würden und dass das Evangelium nur wirkungsvoll sein könnte, wenn es verkündigt werden würde von Herzen, die warm, und von Lippen, die beredt geworden sind, durch ein lebendiges Wissen um den, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Das den Jüngern anvertraute Werk würde ihnen große Leistungen abverlangen, weil die Flut des Bösen stark und mächtig gegen sie anlaufen würde. Da die Mächte der Finsternis von einem wachsamen und entschlossenen Herrscher angeführt werden, können Jesu Nachfolger nur mit der Hilfe Gottes, die sein Geist ihnen vermitteln sollte, für das Recht kämpfen. Jesus gebot seinen Jüngern, ihre Arbeit in Jerusalem zu beginnen. Diese Stadt war der Schauplatz seines wunderbaren Opfers für die Menschheit gewesen. Dort ist er, gekleidet in das Gewand der menschlichen Natur, unter Menschen gewandelt und mit ihnen gesprochen. Aber nur wenige hatten erkannt, wie nahe der Himmel der Erde gekommen war. Dort war er verurteilt und gekreuzigt worden. In Jerusalem gab es viele, die insgeheim Jesus von Nazareth für den Messias hielten, und viele andere, die von den Priestern und Obersten irregeleitet worden waren. Ihnen musste das Evangelium verkündigt werden. Sie sollten zur Umkehr gerufen werden. Die beglückende Wahrheit, dass Sündenvergebung allein durch Christus erlangt werden könne, musste ihnen deutlich dargelegt werden. Und da Jerusalem noch von den sensationellen Ereignissen der letzten Wochen erregt war, musste die Predigt der Jünger einen tiefen Eindruck hinterlassen. Während seines Lehramtes hatte Jesus seinen Jüngern immer wieder eingeprägt, dass sie mit ihm in dem Bemühen eins sein müssten, die Welt aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Als er die 12 und später die 70 aussandte, das Reich Gottes zu verkündigen, wies er sie auf ihre Pflicht hin, anderen mitzuteilen, was er sie gelehrt hatte. In all seinem Wirken bildete er sie für die persönliche Arbeit aus, die sich mit zunehmender Jüngerschar ausdehnen und schließlich die fernsten Gebiete der Erde erreichen sollte. In der letzten Unterweisung ermahnte er seine Nachfolger, die ihnen für die Welt anvertraute frohe Botschaft des Heils treu zu verwalten. Als die Zeit gekommen war, dass Christus zu seinem Vater auffahren sollte, führte er die Jünger hinaus nach Bethanien. Dort hielt er an, und sie scharten sich um ihn. Während er segnend seine Hände ausbreitete, als wolle er sie seiner bewahrenden Fürsorge versichern, stieg er langsam aus ihrer Mitte auf. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Die Jünger blickten empor, um ihren auffahrenden Herrn bis zum letzten Augenblick zu sehen, der in die jubelnde Schar der himmlischen Engel aufgenommen wurde. Sie geleiteten ihn gen Himmel und sangen dabei triumphierend:
Ihr Königreiche auf Erden, singet Gott, Lob singet dem Herrn. Er fährt einher durch die Himmel, die von Anbeginn sind. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, eine gewaltige Stimme. Gebt Gott die Macht, seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken.
Noch immer schauten die Jünger nachdenklich zum Himmel. Siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten:
Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Die Verheißung des zweiten Kommens Christi sollte seinen Jüngern stets frisch im Gedächtnis bleiben. Dieser Jesus, den sie zum Himmel hatten auffahren sehen, würde wiederkommen, um alle zu sich zu nehmen, die auf Erden zu seinem Dienst bereit waren. Dieselbe Stimme, die gesagt hatte: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende, würde sie auch bei sich im Himmelreich willkommen heißen. So wie Israels hoher Priester in seinem irdisch sinnhaften Dienst das hohe priesterliche Gewand ablegte und im weißen Leinenrock eines einfachen Priesters amtierte, so hatte Christus sein Königsgewand abgelegt, Menschengestalt angenommen und das Opfer dargebracht, wobei er Priester und Opfer zugleich war. Und wie der hohe Priester nach seinem Dienst im Allerheiligsten im hohen priesterlichen Gewand zur wartenden Gemeinde heraustrat, so wird auch Christus wiederkommen in Gewändern von reinstem Weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. In seiner und des Vaters Herrlichkeit wird er erscheinen, und das ganze Engelheer wird ihn auf seinem Weg begleiten. Christi Verheißung an seine Jünger: Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin, wird erfüllt werden. Alle, die ihn geliebt und auf ihn gewartet haben, wird er mit Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit krönen. Die gerechten Toten werden aus ihren Gräbern auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Mit einer Stimme, die angenehmer klingt als irgendwelche Musik, die sterbliche Ohren je vernommen haben, wird Jesus sagen: Euer Kampf ist beendet. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Da freuten sich die Jünger in dieser Gewissheit auf die Wiederkunft ihres Herrn zu Jerusalem und in ganz Judäa.